Bei uns im Studio ist heute Sam. Sam spielt beim Roten Stern in Leipzig Fußball. Hallo, Sam.
Hey.
Du bist Teil des Flinter-Teams des Roten Sterns in Leipzig. Flinter meint hier, das erkläre ich kurz nochmal, um die Kenntnis des Begriffs nicht vorauszusetzen, vielmehr Lesbian, Inter, Non-Binary, Trans und Agender, also sogenannte queere, von der Norm abweichenden Geschlechter, Sexualitäten oder halt auch eben nicht Geschlechter, wie im Fall von Agender. Betroffen sind aber in erster Linie Tian-Personen, also Cis-Frauen sind in dem Sinne nicht betroffen von der Problematik, auf die wir später eingehen wollen. Aber vielleicht, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass Transpersonen in einer ländlichen Gegend in Sachsen Fußball spielen, ist es sicher schon schwierig genug, ohne transfeindlichen Einstellungen ausgesetzt zu sein. Warum braucht es denn aus eurer Sicht eine Flinter-Mannschaft?
Ja, also wir sprechen tatsächlich immer von Teams anstatt von Mannschaften. Also wenn ich jetzt im Kommenden so ein bisschen von Teams spreche, nur dass das irgendwie einmal so klar ist. Genau, also ich glaube, für uns gibt es irgendwie unterschiedliche Gründe, warum es Flinter-Teams geben soll oder beziehungsweise sich ja jetzt auch schon im Laufe der letzten 2, 3 Jahre mehrere Flinter-Teams gegründet haben, im Leipziger Raum, aber auch deutschlandweit. Und ich glaube, vor allem geht es einfach darum, marginalisierten Gruppen wie eben Tian-Personen, also Trans-, Inter-, Nicht-Binären- und Agender-Personen Zugang zum Fußball zu erleichtern. Viele Zugangshürden, die diese Personen sozusagen in den Weg gestellt bekommen, sind aufgrund ihrer Geschlechtsidentität. Und ich glaube, da gibt es Sachen wie eben Diskriminierung durch Mittrainierende, durch TrainerInnen, durch den Verein, die auch durch Nichtwissen zustande kommen kann. Natürlich auch irgendwie eine berechtigte Angst vor Abwertung aufgrund der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität. Wir haben häufig, vor allem eben auch im Fußball, sehr binäre Strukturen. Bedeutet, die Umkleidesituationen, die Dusch- und Toilettensituationen sind sehr binär gestaltet. Es gibt irgendwie meistens nur Männer- und Frauen-Umkleideräume oder Duschen. Und gerade Nacktheit ist für Personen, die zum Beispiel an Körperdysphorie leiden, also ein Unbehagen bezogen auf bestimmte körperliche Merkmale haben, einfach was einen Unbehagen eben groß auslösen kann. Und da ist es natürlich irgendwie wichtig, Strukturen zu schaffen, die frei von binären Strukturen sind, die Möglichkeiten bieten, sodass Menschen sich zum Beispiel auch in Sportstätten irgendwie aufhalten können, ohne sich sehr unwohl zu fühlen oder sich diskriminiert zu fühlen. Und ich glaube, diese ganzen Negativerfahrungen oder diese Diskriminierung soll natürlich in Form von einem Flinter-Team nicht stattfinden, beziehungsweise es ist uns ganz wichtig, irgendwie einen safer Space zu schaffen, wo eben die betroffenen Tian-Personen sagen können, hey, okay, es gibt irgendwie schon ganz viele Dinge, die umgesetzt werden, aber das und dieses und jenes muss auf jeden Fall sich irgendwie noch verändert werden. Und ich glaube, da ist es irgendwie ja ganz wichtig, da vor allem irgendwie Tian-Personen zu befragen und zuzuhören.
Okay. Und das waren jetzt schon mal so ein paar so emotionale Gründe, warum es einfach diese Räume auch für Menschen braucht und auch eine gesteigerte Awareness quasi von allen, um diese negativen Erfahrungen vielleicht nicht zu reproduzieren. Leider sieht man das dann doch auf einer strukturellen Ebene sehr doll, wie sich das jetzt gerade dort halt irgendwie strukturell durch konservative Einstellungen und so reproduziert, und zwar beim Sächsischen Fußballverbund, der auch spielenden Personen die Erlaubnis entzogen hat. Wie sieht denn da eure Auseinandersetzung jetzt aus und was ist da genau vorgefallen?
Genau, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Seit September 2022 gibt es eine neue Spielordnung, die des DFBs beziehungsweise die auch durch alle Verbände in Deutschland erlassen wurde, und die regelt das Spielrecht und die Teilhabe von Tian-Personen in dem AmateurInnenfußball. Wer das nochmal gerne nachlesen will, das ist unter Paragraf 10, Ziffer 6 und 7 der Spielordnung des Deutschen Fußballbunds zu finden. Genau, und diese Regelung wurde im Endeffekt in Sachsen vom SFV, vom Sächsischen Fußballverband, wie in allen anderen Bundesländern im November 2022 übernommen. Zu dieser Regelung gehört tatsächlich, dass eine Vertrauensperson berufen wird, die im Endeffekt nochmal so ein bisschen die Kommunikation zwischen SpielerInnen, die Passanträge stellen und der Passstelle, also jetzt in diesem Fall der Passstelle des FFV, regeln soll. Und da ist vor allem der Fokus darauf gelegt, dass betroffene Tian-Personen, wenn sie sich irgendwie nochmal beraten lassen wollen oder Unterstützung brauchen, dass diese Vertrauensperson dann diese unterstützende Rolle übernimmt. Und diese Stelle war tatsächlich beim SFV sehr lange nicht besetzt. Offiziell wurde sie jetzt im Endeffekt, ich glaube, in Kalenderwoche 11 oder 12 besetzt. Nur noch mal so als Hintergrund, dass eben auch bestimmte Stellen einfach nicht besetzt wurden, die für die Tierenperson natürlich gerade was die Regelungen angeht und auch wenn es Fragen gibt, irgendwie ganz wichtig ist. Und jetzt vielleicht so ein bisschen, was seitdem passiert ist, ist eben, dass im Zusammenhang dieser neuen Spielordnung, vor allem im ersten Halbjahr 2023, sowohl Passneuanträge als auch Änderungsanträge von bereits aktiven spielenden Personen, die künftig unter dem richtigen Namen Personenstandseintrag Fußball spielen wollten, eingereicht. Genau, und diese Anträge wurden auch zunächst unkompliziert stattgegeben. Jedoch gab es dann im November 2023 Mailverkehr von der Passstelle des SFV, dass bestimmte medizinische und standesamtliche Nachweise fehlen würden und diese bitte ja nachgeliefert werden sollen. Und es gab eben schon die Drohung, dass SpielerInnen die Spielerlaubnis sozusagen pausiert wird, wenn diese Dokumente nicht eingereicht werden. Und vielleicht noch so ein bisschen für die Personen, die jetzt sich mit der Regelung noch nicht so sehr beschäftigt haben. Es gibt einen DGTI-Ergänzungsausweis, der wird von sämtlichen deutschen Innenministerien eigentlich akzeptiert. Und die Personen, die sozusagen auch diese SpielerInnenpässe schon hatten, die haben zum Beispiel auch diesen DGTI-Ergänzungsausweis eingereicht. Dieser wird auch explizit nochmal in der Regelung des DFBs erwähnt und der SFV hat sich aber im Endeffekt verweigert, diesen DGTI-Ergänzungsausweis zu akzeptieren. Und hat jetzt tatsächlich im Januar 2024 fünf SpielerInnen, unter anderem mir, das Spielrecht pausiert, also faktisch entzogen, eben unter der Argumentation, dass entweder standesamtliche oder medizinische Nachweise fehlen würden und daher die Spielerlaubnis nicht erteilt werden kann. Das war auf jeden Fall für uns irgendwie eine super schockierende Situation und da wir aber natürlich irgendwie da schon auch einen regen Mail-Austausch vorher haben, haben wir uns da irgendwie ganz schnell in unterschiedliche Arbeitsgruppen im Team, also beim Roten Stern Leipzig, eben in den zwei Flinter-Teams, die wir haben. Wir spielen auch momentan in einer Liga irgendwie formatiert und haben eben beim Sportgericht Beschwerde eingelegt. Genau, das vielleicht erstmal dazu.
Später wollte ich noch drauf eingehen, wie es dann vielleicht auch weitergeht, aber jetzt ganz konkret habe ich daraus gehört, du kannst jetzt auch mit anderen Personen einfach deinen Sport nicht mehr ausüben und willst du vielleicht noch mal sagen, wie es dir damit geht?
Ja, also mittlerweile ist es ja so, dass ich meine Spielberechtigung wieder habe. Da kann ich ja später noch was dazu sagen. Aber ich habe tatsächlich früher, also bis zu 2017, Fußball gespielt. Auch früher, würde ich mal sagen, relativ erfolgreich und habe dann aber aufgrund dessen, dass es für mich eben kein passendes Team gab, in dem Frauenteam, in dem ich gespielt habe, aufgehört und ja, habe eben im Endeffekt auch keine Teams gefunden oder keine Vereine, die so ein System wie Flinter-Teams anbieten. Und habe deswegen ganz lange kein Fußball gespielt und bin dann vor 2,5 Jahren nach Leipzig gezogen und habe eben gesehen, wow, hier gibt es ein Flinter-Team. Und irgendwie hatte Fußball für mich schon einfach auch immer so einen gemeinschaftlichen, also eine sehr gemeinschaftliche Bedeutung. Und ja, habe dann eben letztes Jahr im Sommer wieder angefangen und habe irgendwie voll schnell gemerkt, dass mir das einen super, es ist erstens natürlich irgendwie super viel Spaß macht, aber dass gerade auch irgendwie in den Teams, bei den Flinter-Teams beim Roten Stern irgendwie ganz im Vordergrund steht, dass es irgendwie Menschen gut geht, dass wir einen Safer Space irgendwie schaffen. Natürlich machen wir alle Sport zusammen, aber ich finde, dass es sich fast schon eher wie so eine aktivistische Gruppe anfühlt. Und da gehört natürlich einmal dazu, auf dem Platz zu stehen. Und für mich war das irgendwie einfach ein Gefühl von, naja, jetzt wird mir diese Möglichkeit auch der Gemeinschaft, die irgendwie finde ich auch gerade für so mentale Gesundheit super wichtig ist, wird mir von so einem Verband irgendwie genommen. Und ich glaube, das macht irgendwie ganz viel mit einem. Vor allem macht es einen irgendwie sehr wütend und auch sehr machtlos. Und es fühlt sich halt so ein bisschen so an wie, okay, wir haben jetzt eigentlich diesen Safer Space geschaffen, in dem wir uns häufig in der Gesellschaft vielleicht nicht aufhalten können. Und jetzt wird das eben auch noch so genommen. Und das war für mich schon irgendwie nicht so eine leichte Zeit auf jeden Fall.
Was ja auch sehr schön ist, dass das wirklich auch so ein starker Zusammenhalt und ein Empowerment daraus spricht, was du so erzählst. Und vielleicht dahingehend nochmal die Frage, was sind so Perspektiven, die euch jetzt in diesem Prozess auch geholfen haben und auch vielleicht, also es gibt ja immer mal wieder so Supportaufrufe für den Roten Stern, also auch für die Herrenmannschaften, so dass da dann ja quasi wenn es gegen rechte Fußballvereine oder so geht, dass dann Leute zur Unterstützung mitkommen sollen, um ja halt rassistische Anfeindungen zum Beispiel für SpielerInnen nicht unwidersprochen zu lassen. Und habt ihr auch so Unterstützung erfahren und war das für euch gut?
Ja, also wir hatten jetzt gerade gestern auch wieder ein Spiel, wo wir auch vorher auf jeden Fall Fans bzw. Support angefordert haben, weil es leider in den letzten Spieltagen wieder zu transfeindlichen Beleidigungen und Übergriffen gekommen ist. Und ich bin echt super begeistert, wie viele Menschen da auch gestern wieder da waren. Also ich habe das Gefühl, dass der Zusammenhang generell vielleicht auch so in der queerfeministischen Szene in Leipzig sehr, sehr groß ist und irgendwie, wenn so Call for Support kommt, dass irgendwie das einfach was mit einem macht. Wenn ich auf dem Spielfeld stehe und merke, okay, hier sind jetzt irgendwie 60, 70 Fans bei schönem Wetter und es löst einfach irgendwie eine Freude und auch ein Sicherheitsgefühl in einem auf. Und genau, also da bin ich irgendwie super happy mit, dass es da so viel Support gibt und dass wir da irgendwie auch voll, also dass es einfach Menschen gibt, vor allem irgendwie, die gar nicht so den Plan von Fußball haben oder auch nicht so den Bezug zu Sport allgemein, die dann aber trotzdem sagen, hey, wir wissen, worum es geht und es ist wichtig irgendwie einmal, dass ihr sichtbar seid, dass ihr Teilhabe habt, aber es ist auch wichtig irgendwie zu zeigen, dass ihr auch Schutz braucht, weil ja, das Sicherheitsbedürfnis, glaube ich, einfach bei Tieren, Personen, gerade im Sport, ja, sehr, sehr hoch ist. Und ich natürlich längerfristig hoffe, dass sich das auch verändert, dass dann irgendwie Strukturen sich ergeben und mehrere Teams in der Liga irgendwie Flinterteams sind und dann, ja, einfach so ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl von einem selbst und vor allem auch von den anderen Teams ausgehen kann und nicht irgendwie die Angst von, oh, hoffentlich passiert jetzt an diesem Spieltag nicht wieder irgendwas Transfeindliches.
Also es ist einfach auch wichtig, nach Support zu fragen und dann auch einfach schön, wenn man den bekommt. Und also wie ist es jetzt mit den konkreten Aushandlungen mit dieser, mit der Sportbehörde, also beziehungsweise dem Sächsischen Fußballverband? Habt ihr euch da auch Unterstützung geholt? Und vor allen Dingen, was ich mich noch gefragt habe in Bezug auf das Gleichstellungsgesetz, also wie sich das jetzt verändert hat. Es gibt ja jetzt eigentlich auch die Möglichkeit, divers zu sein, müsste da nicht auch der Sächsische Fußballverband auch einer Verantwortung nachkommen, dass solche Identitäten jetzt auch in den Sport integriert werden? Und wie kann es überhaupt sein, dass sie sich nach wie vor dem entziehen?
Wie kann das überhaupt sein, dass es irgendwie ja eine große Frage, die du da ansprichst, weil ich glaube, das fragen wir uns seit einem Dreivierteljahr. Es ist ja, diese Regelung wurde ja auch von dem SV im Endeffekt durchgewunken, also die haben das bestätigt, die haben sich dazu verpflichtet, das umzusetzen. Und ich habe ja eben so ein bisschen an dem Punkt geendet, in dem die Spielerlaubnis eben uns erstmal entzogen wurde. Und wir sind ja dann mit dem Fall auch vor das Sportsgericht und der hat tatsächlich auch klar und eindeutig entschieden, dass es immer momentan eben diese Regelung gibt und dass die umgesetzt werden muss, dass es aber eben auch so ist, dass die Spielberechtigung nicht irgendwie entzogen werden können, sondern dass der SFV sozusagen den aktuellen Stand nochmal nachprüfen muss und dass tatsächlich mittels einer einstweiligen Verfügung auch diese Spielberechtigungen wieder aktiviert wurden. Und selbst diese einstweiligen Verfügung hat sich der SFV widersetzt und das ist ja, glaube ich, auch irgendwie schon mal so ein Sinnbild dafür, inwiefern es irgendwie Regelungen geben kann, wie zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz im November, was natürlich für die Tieren-Community irgendwie ein großer Schritt ist oder vielleicht auch gesamtgesellschaftlich, aber ich sehe da tatsächlich jetzt durch das Selbstbestimmungsgesetz nicht unbedingt, dass der SFV die Struktur, die dort vorliegt, dass die sich verändert aufgrund von einem Gesetz. Genau, und ich glaube, dass die Personen, die mit den Lebensrealitäten von TIN-Personen, die dort sitzen, im Endeffekt, also die da nicht wirklich viel Plan drüber haben, die werden das auch nicht verändern. Und ja, also ich glaube, so auf Verbandsebene ist es schon irgendwie wichtig, dass diese Strukturen auf eine Art und Weise irgendwie abgebaut werden. Und ich glaube, dass das vor allem von innen heraus funktioniert und nicht durch Regelungen, weil dieser Verband sich weiterhin irgendwie weigern wird, diese Regelungen umzusetzen. Ja, weil die einfach sehr, sehr, sage ich mal, konservative, veraltete Strukturen weitertreiben oder vertreten. Und ich glaube da, auch wenn es irgendwie super schade ist, glaube ich nicht, dass wir damit irgendwie gesetzlichen Regelungen weiterkommen. Und natürlich sehe ich auf jeden Fall auch den DFB, der diese Regelung ja eingeführt hat, der auch auf jeden Fall von uns instand gesetzt wurde, was in Sachsen der Fall ist. Wir haben Support nach Support gefragt. Ich würde mal sagen, dass da kam eigentlich kein Support in dem Sinne, dass es sich für uns die Situation irgendwie verbessert hat von Seiten des DFBs. Und als Dachverband, der diese einheitliche Regelung im Endeffekt entlassen hat, sehe ich den da eben auch in einer großen Verantwortung, dann im Endeffekt auch da auf Personen vom Sächsischen Fußballverband zuzugehen und zu sagen, okay, also in anderen Bundesländern funktioniert ja die Regelung ganz gut. Und wie kann das denn sein, dass wir irgendwie Beschwerden bekommen von irgendwie Tieren, Personen, die auf einmal kein Spielrecht mehr haben, obwohl sie schon mehrere Jahre ein Spielrecht hatten? Oder was natürlich auch nochmal eine Problematik ist, dass bestimmte SpielerInnen, die Pässe beantragen wollten, das jetzt einfach aus Angst vor diskriminierenden Gesprächen und standesamtlichen Dokumenten und medizinischen Nachweisen, die sie abgeben müssen, nicht machen wollen. Was, denke ich, auch ganz verständlich ist.
Also da finde ich, streichst du wirklich einen wichtigen Punkt raus, dass einfach der DFB und ja, also gewisse Behörden diesen Verantwortungen nachkommen müssen. Und an sich erstmal vielen Dank für deine Zeit und auch die kämpferischen Perspektiven, die du uns heute gegeben hast. Gibt es vielleicht noch was, was du irgendwie loswerden willst in dem Zusammenhang und hier anbringen?
Vielleicht, um nochmal so ein bisschen im trotzdem Positiven rauszugehen. Ich habe jetzt von unserem Flinter-Teams erzählt beim ESL. Wir haben zwei Großfeld- und ein Kleinfeld-Team. Es gibt aber auf jeden Fall auch in Sachsen Strukturen wie zum Beispiel das Sidekick-Gym oder die Riot Rockets, also Roller Derby, oder auch in Berlin das Seitenwechsel oder der DFC Kreuzberg. Also es sind alles irgendwie Vereine und Verbündete, die uns auch auf jeden Fall jetzt in der Zeit irgendwie supporten. Und es ist vor allem auf Vereinsebene gibt es irgendwie viele kleine erste Schritte, um eine inklusive Infrastruktur zu schaffen, ob es jetzt irgendwie All-Gender-Umkleiden sind, Einzelduschen, Namen- und Pronomen-Runde, auch eine aktive Positionierung des Vereins gegen Diskriminierung, sowas kann man in der Satzung oder in einem Selbstverständnis festhalten. Also zu schauen, wie schaffe ich erstmal irgendwie Sichtbarkeit von TIN-Personen im Verein und wie kann ich aber auch irgendwie TrainerInnen, Vereinsmitglieder und so sensibilisieren. Und vor allem auch proaktiv irgendwie TIN-Personen einladen, Teil des Vereins zu sein. Und ich glaube, das passiert. Und darüber bin ich super froh und kann irgendwie nur allen Menschen sagen, dass ich einfach hoffe, dass sie das so ein bisschen für sich mitnehmen können, dass es auf jeden Fall diese Räume gibt und dass die immer größer werden und dass wir uns auf jeden Fall gegenseitig gut supporten und füreinander da sind.